Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Kennen Sie Computergames aus Afrika? Das hier ist der Sound zu einem der bekanntesten Games aus Nigeria gerade. Disney Iwaju Rising Chef. Da spielt man einen Koch, versucht nigerianisches Streetfood zu verkaufen, kann Punkte sammeln, kann die Küche upgraden zum Beispiel. Und das ist ein Game, das in Nigeria gerade ziemlich beliebt ist, wurde gerade bei der Africa Games Week vorgestellt. Und wir schauen da auch gleich genauer hin und sprechen über die aktuellen Entwicklungen, die aktuellen Games und auch Herausforderungen in der afrikanischen Gaming-Branche. Machen wir in ungefähr einer halben Stunde und gleich sprechen wir aber erstmal über die besten Drehbücher, die nie verfilmt worden sind. Was wäre, wenn der beste Film aller Zeiten schon längst geschrieben ist, aber einfach nicht produziert wird? Jeden Tag werden auf dieser Welt Drehbücher geschrieben für Filme. Gute Drehbücher, nicht so gute Drehbücher und aber auch fantastische Drehbücher, die aber aus unterschiedlichsten Gründen nie als Film umgesetzt werden. In Hollywood ist gerade die Blacklist der besten nicht gedrehten Drehbücher dieses Jahres erschienen. Eine Liste mit einigen vielversprechenden Geschichten, die man vielleicht nochmal angehen sollte, finden zumindest die Macher dieser Blacklist. Und ob es solche Listen auch in Deutschland geben sollte und wie groß hier die Gefahr ist, dass gute Filme gar nicht erst produziert werden, darüber spreche ich mit dem Produzenten Marco Melitz von der Produktionsfirma Lago Film, der unter anderem auch den Film Chick produziert hat. Guten Tag, Herr Melitz.
Guten Tag, ich freue mich.
Gibt es das in Deutschland auch, also so viele gute Drehbücher, die bisher irgendwo in Schubladen liegen? Hat das jemand im Blick?
Also es gibt in Deutschland keine Blacklist in dieser Form. Die Blacklist ist ja eine Liste, die entsteht durch viele Fürsprecher, die diese Drehbücher lesen und scannen und die eben diese Liste zusammenstellen mit ihren Favoriten. Bei uns gibt es eher nicht. Es gibt aber sicherlich sehr, sehr viele Drehbücher, die geschrieben werden und die darauf warten, dass sie produziert werden. Und da gibt es die unterschiedlichsten Gründe, warum bestimmte Bücher eben noch warten oder nicht produziert werden. Das ist ja immer die große Frage.
Ja, vielleicht können Sie uns da mal ein paar Gründe nennen. Also wieso, woran bleibt es am meisten stecken?
Naja, die Frage, die sich immer stellt, ist, was ist das beste Drehbuch und welcher Film muss gemacht werden, damit ihn möglichst viele Leute sehen können? Und da gibt es unterschiedliche Interessen. Die einen sind risikoavers und sagen, das, was wir schon mal gesehen haben, in der gleichen Form oder in ähnlicher Form wollen wir nochmal sehen, da ist das Risiko kalkulierbarer. Das bremst so ein bisschen die Erneuerung und das Risiko, während eigentlich ja jeder Film probiert, was Besonderes zu sein. Und dazwischen braucht es halt eine Abstimmung und vor allen Dingen einen breiten Konsens, weil unsere Projekte ja nur dann finanziert werden, wenn eine ganze Reihe von Partnern gleichzeitig sagen, wir wollen das.
Das heißt, Sie als Produzent haben da nicht alleine die Entscheidungshoheit, sondern Sie sehen da natürlich viele Gründe. Aber wenn ich Sie jetzt mal als Produzent frage, wenn Sie so ein Drehbuch in die Hand kriegen, was ist denn so der wahrscheinlichste Grund, warum Sie so ein Drehbuch nicht umsetzen würden?
Ja gut, der wahrscheinlichste Grund, warum ich was nicht mache, ist, weil es mich nicht interessiert. Wenn mich der Stoff nicht packt oder mich ein Projekt nicht mitreißt, dann bin ich sicherlich der falsche Fürsprecher dafür. Wenn mich ein Stoff interessiert, dann probiere ich natürlich, den bei so vielen anderen Partnern vorzustellen und die anderen auch davon zu begeistern. Da liegt es ein bisschen an mir, aber eben auch am Markt und an der richtigen Zeit. Es gibt Projekte, die sind manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort und können deshalb nicht gemacht werden. So.
Ja, das heißt bei Ihnen, also gute Drehbücher bleiben bei Ihnen eigentlich nicht stecken.
Das kann man so nicht sagen, denn gutes Drehbuch, was innovativ ist und was neu ist, braucht natürlich auch sehr viel Überzeugungsarbeit. Und wir brauchen einen Markt, wo eben auch vom Kinoverleiher über den Fernsehsender bis zur Filmförderung alle mitziehen und sagen, das ist ein Projekt, an das wir glauben. Und dieser Mut ist nicht immer gleich ausgeprägt. Und der wird dann durch verschiedene Faktoren, manchmal will man einen berühmten Regisseur, einen berühmten Schauspieler haben, um ein Drehbuch dann auf die nächste Ebene zu heben. Und das kann man manchmal gar nicht vorhersagen, was es ist, warum bestimmte Projekte gemacht werden und manche nicht.
Wie ist das denn in Deutschland allgemein? Also in den USA, wenn ich das richtig weiß, da gibt es ja relativ viele, auch freie Drehbücher, die so frei entstehen. In Deutschland gibt es auch relativ viele Auftragsarbeiten von Produktionsfirmen oder Redaktionen. Wie ist das denn hier? Gibt es da auch viele freie Drehbücher?
Ich für mich, für meinen Geschmack manchmal zu wenig. Also dieser Mut der amerikanischen Autoren, einfach mal loszuschreiben und ein Projekt quasi auch in der beschützten kleinen Blase einfach entstehen zu lassen und dadurch was Besonderes zu schaffen, wird bei uns oft, also die Unterstützung, die sicherlich großartig ist für Autoren, die auch alle brauchen, führt aber manchmal dazu, dass auch sehr früh Menschen mitreden in so einer Stoffentwicklung, wo man sich wünschen würde, dass so ein Stoff auch erstmal entstehen kann. Das ist immer so zwei Seiten einer Medaille. Die Absicherung ist natürlich toll, dass wir das haben, dass wir das auch unterstützen können. Aber manchmal würde ich mir den Mut zum Risiko mehr wünschen.
Also mehr Mut, das haben Sie jetzt schon öfter gesagt. Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit der Filmförderung hier zu tun. Also mit der Sicherheit oder Unsicherheit, die herrscht. Im Moment herrscht ja eher Unsicherheit, weil nicht klar ist, wird das neue Filmfördergesetz tatsächlich noch umgesetzt. Sind Sie da zuversichtlich, dass es da ja ab dem nächsten Jahr oder in Zukunft irgendwie mehr Mut geben kann, weil es vielleicht eine bessere gesetzliche Grundlage gibt?
Also die Innovation des Filmfördergesetzes und der dazugehörigen zwei weiteren Gesetze, die ja eh noch ausstehend sind, war dringend notwendig. Da waren wir wirklich anachronistisch verfangen und wir brauchen ein neues Filmfördergesetz und wir brauchen ein Steueranreizmodell und wir brauchen eine Investitionsverpflichtung der großen Streamingdienste, damit wir in der Branche das machen können, was wir können. Wir müssen unabhängig produzieren können. Wir müssen auch Geld haben. Film ist teuer. Und das können wir nur gewährleisten, wenn diese drei Gesetze kommen. Dass jetzt das FFG schon nochmal in diesem Jahr durchkommt, kann man nur hoffen. Wichtig ist, dass die zwei anderen Sachen dann nächstes Jahr noch dazukommen. Und damit wir dann eben auch wieder im Wettbewerb am Markt vernünftig auftreten können und arbeiten können. Das ist total wichtig für uns.
Zum Schluss vielleicht nochmal, hätten Sie so eine Blacklist auch gerne in Deutschland? Also sollte es sowas hier geben, um guten Drehbüchern, die irgendwie hinten runtergefallen sind, doch nochmal eine Chance zu geben?
Das braucht es, glaube ich, als Blacklist in der Form nicht. Wir haben schon eine sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir reden alle miteinander. Ich glaube, das Wort ist richtig, Mut. Wir brauchen Mut in der Branche, um das Besondere zu wollen und diese Unterstützung auch für die Projekte zu gewährleisten. Und ich glaube, dass die mutigen Projekte ihren Weg finden und da eben auch die richtigen Partner dann zusammenkommen.
Das sagt der Filmproduzent Marco Melitz von der Produktionsfirma Largo Film über diese Blacklist der besten nicht gedrehten Drehbücher aus Hollywood und wie das hier in Deutschland so läuft mit den Drehbüchern und den nicht ausgeführten Drehbüchern. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Wie umgehen mit Klimaangst? Die Realität ist erschütternd. Die Prognosen, was Klimawandel und Auswirkungen angeht, sind katastrophal. So katastrophal, dass eine Frage eigentlich immer drängender wird. Wie schaffen wir es, dass uns diese düsteren Aussichten und die Angst nicht lähmen und wir einfach resignieren? Die Comic-Künstlerin Lena Hellmeyer, die hat genau zu dieser Frage jetzt ein ganzes Comic geschrieben, gemalt. Es heißt Klimaangst und Wandelmut. Und es geht um Ängste und Sorgen, aber es geht auch um Lösungen. Und unsere Comic-Kriterien Lara Kalbert hat diesen Comic gelesen. Hallo Lara.
Hallo.
Was ist das für ein Buch? Ist das ein Sachcomic mit vielen Fakten über Klima oder ist es eher eine Geschichte, die uns über Figuren erzählt wird?
Es ist so eine Mischung. Also es ist entstanden durch einen Zeichenkurs, den die Autorin mit so Kindern zusammen gemacht hat. Und dieser Zeichenkurs führt uns wie so ein roter Faden durch den Comic. Das Comic kommt immer wieder auf diesen Zeichenkurs zurück. Aber dazwischen passiert halt ganz viel, zwischen diesen verschiedenen Kursstunden. Und das, was dort passiert, was die Kinder zeichnen, das reflektiert die Autorin und nimmt nach Hause, recherchiert, denkt drüber nach, verarbeitet es, bringt es wieder ein. Und da, das ist so ein bisschen die Geschichte dabei. Aber dazwischen passiert halt ganz viel. Also es ist autobiografisch und es ist so die Innen- und Außenschau der Autorin selber, die ihre eigenen Ängste damit verarbeitet. Aber eben genau dieser Frage auch nachgeht, wie man den Mut nicht verliert, wie wir nicht gelähmt werden. Es ist so ein Reflektieren und es ist aber auch so ein bisschen das Nachdenken über die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die wir überhaupt haben als einzelne Personen und ob das ausreichen kann, weil sie natürlich schon auch im Laufe des Buches erstmal dazu Erkenntnis kommt, das alleine reicht nicht. Aber es ist vielleicht ein Anfang.
Okay, also viel hin und her, viel auf und ab, wie das in dieser Frage eben auch so ist. Wie ist das denn zeichnerisch gelöst?
Ja, dieses Prozesshafte, dieses Hin und Her, das spiegelt sich tatsächlich auch in den Zeichnungen wieder, weil es ist ein sehr freier Stil, den Hellmeyer hier benutzt. Es ist nicht dieser klassische Panel-Stil, wo wir auf jeder Seite irgendwie so 8 Kästchen haben und da erstreckt sich die Handlung oder so, sondern es ist ganz frei, oft ganz ohne diese Panels. Manchmal ganzseitige Sachen, sogar teilweise Collagen mit Fotografien drin und teilweise sogar sehr impressionistisch, gerade wenn es um sowas wie die Ängste und Emotionen geht, da wird das sehr unkonkret, sehr flächig. Wenn es dann um konkrete Handlungssachen geht oder Fakten, da wird sie sehr illustrativ, da sagt sie auch, da zeichnet sie auch ganz klar und eindeutig. Und dieses Prozesshafte auf der eigenen persönlichen Ebene ist auch, dass der Prozess das richtige Bild für diese Handlungsmöglichkeiten überhaupt zu finden. Also am Anfang denkt sie so wie ganz viele, so kleiner Hebel an der großen Maschine. Ist das das Richtige? Ist es nicht doch so ein Newton-Pendel, wo die verschiedenen Kugeln, die Metallkugeln immer nur hin und her schwingen, ohne dass sich was ändert? Und sie landet am Ende bei dem Gewebe, dem Netz aus Fäden, die irgendwie zusammenhängen. Wenn man die verschiedenen kleinen Fäden zusammenwebt, wird es dicker und damit auch irgendwie fester und hat mehr Sprungkraft.
Okay, also Gewebe als Bild. Ist das so das, was uns das Comic mitgibt? Weil es scheint ja darum zu gehen, uns irgendwie eben auch Lösung oder von der Angst zum Mut sozusagen zu gehen. Ist das der Weg?
Genau, also sie versucht die Probleme halt erstmal überhaupt greifbar zu machen, weil die Klimakrise für viele Leute ja so was Großes ist, was uns überwältigt und wir das gar nicht sehen oder im Kleinen verstehen können. Und das macht sie zum Beispiel bei sich selber mit dem Beispiel der Lebensmittelproduktion oder Verschwendung. Sie fängt nämlich dann an, Foodsharing mitzumachen. Und da sieht sie, zählt sie halt auf, wie viel Kilo Essen verschwendet werden, wie die Produktion kostet, was das alles an Klima Einfluss hat. Und versucht dann daran, so ein bisschen die positiven Zukunftsvorstellungen und Möglichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Und dahinter steckt das Konzept der sozialen Kipppunkte. Wir kennen ja von der Klimadebatte diese Kipppunkte fürs Klima und so, aber soziale Kipppunkte gibt es halt auch oder soziale Ansteckung. Beispiele dafür wären zum Beispiel aus der Vergangenheit das Frauenwahlrecht, das war ein sozialer Kipppunkt, oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Mhm. Wenn genügend einzelne Menschen etwas verändern, sich verändern, dann verändert sich auch das System. Also sie denkt schon mit, dass das beides miteinander zusammenhängt, nicht durch moralische Überheblichkeit, nicht durch lautes Streiten hin und her in irgendwelchen Talkshows, sondern durchs Handeln, durchs Vormachen. Mhm.
Das sind auf jeden Fall nachvollziehbare Ansätze, sind nicht unbedingt ganz neue Ansätze. Mhm. Hat dich der Comic erreicht? Hat der dir neue Anregungen gegeben?
Ja, also natürlich ist das nicht neu alles, aber es ist ein ansprechendes Konzept, das mal so gebündelt zu sehen. Und vor allem hat es mich halt irgendwie dadurch berührt, dass ich diese Ängste ja auch alle habe. Und es hilft zu sehen, dass andere Menschen da das auch so sehen, dass es denen auch so geht und die eben darüber nachdenken und versuchen, da irgendwas zu machen und nicht zu verharren in ihrer Depression schon fast, was da angeht. Und das Comic ist halt deswegen auch gut, weil es sich nicht speziell an Alte oder Junge, an irgendeine bestimmte Zielgruppe wendet, sondern an alle Menschen, die irgendwie was machen wollen. Und es erkennt diese individuellen Grenzen als Problem, aber es weiß halt, es gibt keine monokausale Sache für den Klimawandel, aber es gibt halt dann auch keine einzelne Strategie, das zu überwinden. Und es braucht beides. Es braucht die Veränderung auf der großen Ebene, aber das fängt bei uns im Kleinen an. Und dieses Wissen, nicht alleine zu sein, das hat mir schon geholfen. Und klar, wenn man so die erste Hälfte liest, ist es schon eher so, es zieht einen ganz schön runter, weil dieses Ganze, kann ich überhaupt was machen? Ist es doch eh alles schon zu spät? Jeden Hebel, den ich mache, der ist zu klein. Aber am Ende, durch diese Aufzählung der Möglichkeiten, dieses große gemeinsame Wir, ist es doch aufmunternd und motivierend.
Eine Empfehlung von unserer Comic-Kritikerin Lara Kalbart, der neue Comic Klimaangst und Wandelmut, geschrieben von Lena Hellmeier, erschienen im Jaja Verlag. 176 Seiten hat dieser Comic, kostet 26 Euro. Und ich sage vielen Dank fürs Lesen und Besprechen, Lara Kalbart.
Sehr gern, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Katharina Parsons.
Nachdem die Schriftstellervereinigung Pen Berlin eine Resolution zum Nahostkonflikt veröffentlicht hat, sind namhafte Mitglieder wie Elke Schmitter, Deborah Feldman und Susan Nyman aus Protest aus der Vereinigung ausgetreten. Die Mitglieder hatten bei einer außerordentlichen Versammlung am Sonntag die Resolution beschlossen. Darin war versucht worden, sowohl den Opfern auf palästinensischer Seite als auch dem Hamas-Angriff auf Israel gerecht zu werden. Im Deutschlandfunk Kultur bedauerte Pen Berlin-Sprecherin Thea Dorn, dass der Streit diese Ausmaße angenommen hat.
Wir haben versucht, im Pen Berlin diese Gräben in einer vernünftigen Weise eben nicht eskalieren zu lassen. Man muss sagen, das ist uns leider nur teils gelungen, weil es jetzt zu Konflikten gekommen ist. Wir haben diesen Versuch gemacht. Ich kann aber auch wirklich nur um Nachsicht für einen 2,5 Jahre jungen Verein, der komplett ehrenamtlich arbeitet. Natürlich holt man sich bei solchen Dingen Erfahrungen oder man kann auch sagen, mal eine blutige Nase. Aber ich verstehe auch eine mediale Berichterstattung nicht, die das jetzt zu einem riesigen Drama, also was soll es, wenn 40 Mitglieder von 730 austreten, zu sagen, es sei ein Massenexodus.
Die Schriftstellerin Thea Dorn, sie ist gemeinsam mit dem Journalisten Dennis Yücel Sprecherin des Pen Berlin. Die Geschichtsserie Die Kaiserin über Sissys Leben am Hof ist unter den nicht englischsprachigen Netflix-Serien weltweit ein Erfolg. Deren Hauptdarstellerin Devrim Lingnau wird als einer der European Shooting Stars an der kommenden Berlinale teilnehmen. Die 26-Jährige wurde neben 9 weiteren Nachwuchsschauspielern von der European Film Promotion benannt. Die in Mannheim geborene Schauspielerin habe in dem britischen Horrorfilm Carmilla beeindruckt, hieß es zur Begründung. Mit dem Programm lädt die Organisation jährlich vielversprechende Talente zu den internationalen Filmfestspielen nach Berlin ein. Auf speziellen Veranstaltungen während der Berlinale soll ihnen geholfen werden, sich zu präsentieren, zu vernetzen und ihre Bekanntheit zu steigern. Zu den früheren deutschen Shootingstars gehören etwa Daniel Brühl, Anna-Maria Mühe, Moritz Bleibtreu und Jella Haase. In seiner Heimat in Neuseeland wird er von Medien schon seit Jahren als Tiger Woods des Scrabble gefeiert. Nun hat der Neuseeländer Nigel Richards die spanische Weltmeisterschaft im Scrabble gewonnen, obwohl er gar kein Spanisch kann. Richards setzte sich bei der Meisterschaft in Granada gegen mehr als 150 Teilnehmer aus 20 Ländern durch. Der 57-Jährige gilt als der beste Spieler der Geschichte. Er hat schon mehrere Male die Meisterschaften in den USA und in Großbritannien gewonnen. Mehrfacher Weltmeister ist er auch. Der Neuseeländer spielt, Berichten zufolge, schon seit fast 30 Jahren kompetitiv Scrabble. Seine Leistungen verdankt er demnach einem fotografischen Gedächtnis und seiner mathematischen Fähigkeit, schnell Wahrscheinlichkeiten berechnen zu können. Für seine fremdsprachlichen Erfolge lernte Richards Wörterbücher auswendig. Er wisse dann jedoch nicht, was die Wörter bedeuten und könne die Sprache auch nicht sprechen, hieß es.
Popmusik aus Afrika ist seit Jahren eigentlich überall zu hören. Afrobeats haben sich in sämtlichen Genres etabliert. Filme aus Afrika sind auch auf vielen europäischen Festivals zu sehen. Aber afrikanische Computergames sind nicht so bekannt. Woran liegt das? Was für Games werden in afrikanischen Ländern entwickelt? Was wird da gespielt? Und wie sieht die internationale Zusammenarbeit aus? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christina Reimann-Schneider, die einen der bekanntesten nigerianischen Games-Entwickler getroffen hat. Hallo Christina.
Hallo.
Da die allermeisten ja vermutlich wirklich kaum ein afrikanisches Game kennen, was kann man denn allgemein sagen? Also wie sieht die Entwicklerszene in afrikanischen Ländern aus?
Also in den Spielen, die dort produziert werden, da steckt auf jeden Fall eine ganze Menge Herzblut drin. Denn es ist für die Menschen hinter den Spielen nicht einfach, ihre Vision umzusetzen. Es mangelt an ziemlich vielem, an Geld zum Beispiel, an Strukturen. Es fehlt an Wissen und Erfahrung. Und aktuell ist es so, dass in Afrika überwiegend Mobile Games entstehen und Indie-Spiele für den PC. AAA-Spiele hat bislang kein einziges afrikanisches Land hervorgebracht, aber fairerweise muss man dazu sagen, Deutschland bislang auch nicht.
Die allermeisten Länder eigentlich, oder? Haben bisher jetzt nicht so eine super starke AAA-Gaming-Industrie. Wie ist es denn inhaltlich? Hast du vielleicht ein paar Beispiele für bekanntere afrikanische Games?
Ein besonderes Spiel aus Afrika ist zum Beispiel die Live-Sim The Elite of Mbor. Das ist ein Mobile-Game aus Kamerun und darin wird die Gesellschaft und die Machtstrukturen in Kamerun, die werden darin persifliert. Man startet da als Praktikant im sogenannten Generalministerium und kann dann zum Anführer aufsteigen. Und auf dem Weg muss man ganz viele moralische Entscheidungen treffen. Also man kann verantwortungsvoll handeln oder eben korrupt, je nach Laune. Und je nachdem entwickelt sich dann eben auch das Spiel. Ebenfalls aus Kamerun kommt das Spiel Orion Legacy of Corioden. Die Entwickler, die haben das stolz bezeichnet als das allererste Afro-Fantasy-Action-Rollenspiel. Das Spiel ist bereits 2016 veröffentlicht worden und gilt heute als Meilenstein, weil es eben afrikanische Mythen, Legenden, Mode und Musik aufgreift. Und ein ganz anderes Genre bedient das Mobile-Game Disney Evadju Rising Chef. Das ist relativ neu, das kam Anfang 2024 raus und wurde in Nigeria entwickelt. Das ist ein Kochspiel, also man schlüpft ganz klassisch in die Rolle eines Kochs oder einer Köchin und bereitet dann nigerianisches Streetfood zu und eben typische Speisen aus dem Land. Und dieses eigentlich einfache Casual-Game, das vermittelt spielerisch Wissen über die nigerianische Küche, die nigerianische Esskultur. Und für die Menschen aus Nigeria selbst ist es natürlich auch total schön, nicht immer nur Burger, Fish and Chips oder Tomatensuppe zuzubereiten, wie das in vielen anderen Spielen, vielen anderen Kochspielen eben der Fall ist. Und neue Wege zu gehen, neue Geschichten zu erzählen, das ist Studiochef Hugo Ubi, der eben dieses Kochspiel entwickelt hat, ein großes Anliegen.
Was wir tun, ist ein Privileg. Spiele zu entwickeln, ist ein Privileg. Und ich finde, mit diesem Privileg tragen wir eine Verantwortung. Meine Vision ist es, den Aufstieg der afrikanischen Spieleindustrie zu erleben und damit zuerst dem afrikanischen Kontinent zu dienen. Und dann einen positiven Beitrag zur globalen Spieleindustrie zu leisten, indem wir neue Inhalte einführen, indem wir Dinge auf eine neue Art und Weise erledigen, indem wir die Menschen anders betrachten, die diese Dinge tun.
of the people who do these things.
Das war Yogo Obi aus Nigeria. Ich habe ihn im Sommer auf der Gamescom in Köln kennengelernt und er leitet das Studio Malio Games, das sich auf Mobile Games spezialisiert hat. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, die afrikanische Spieleindustrie groß zu machen.
Was würdest du denn sagen, wo steht die Gaming-Industrie in Afrika denn heute? Also was für einen Stellenwert hat sie?
Ja, wie groß oder besser gesagt, wie klein sie ist, das kann man ganz gut oder konnte ich ganz gut auf der Kölner Spielemesse sehen. Neben dem Entertainment-Bereich gibt es dort auch Hallen mit sogenannten Länderpavillons. Und Afrika hat 55 Staaten. Und trotzdem gab es da nicht einzelne Länderpavillons, sondern eine Afrika-Ecke. Und die war in etwa so groß wie ein Wohnzimmer.
Hast du denn Gründe gefunden? Also wieso ist es so, dass in afrikanischen Ländern es noch keine größere Entwicklerszene gibt?
Das hat verschiedene Ursachen. Also es sind vor allem strukturelle Probleme. Es gibt zum Beispiel kaum Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Menschen, die Spiele entwickeln wollen. Das heißt, wer ein Spiel machen möchte, der muss sich im Prinzip so gut wie alles, was dazu gehört, in der Regel selbst beibringen. Es gibt immerhin seit einigen Jahren Branchentreffen, wie zum Beispiel die Africa Games Week. Es gibt auch ein paar weitere Initiativen, um die Spieleentwicklung zu fördern. Zum Beispiel wäre da zu nennen Game Up Africa. Das ist unter der Schirmherrschaft von Google. Solche Initiativen sind natürlich total gut und wichtig, aber ein Game Design Studium oder ein Game Programming Studium können sie nicht ersetzen.
Okay, also das ist ein wichtiger Grund, fehlende Ausbildungsmöglichkeiten. Gibt es andere Gründe? Wie sehen denn allgemein die Möglichkeiten aus, Games zu entwickeln?
Es gibt relativ häufig Stromausfälle. Hinzu kommen relativ langsame Internetverbindungen mit gleichzeitig sehr teuren Providern. WLAN an öffentlichen Orten gibt es kaum. Und auch die Arbeitsgeräte selbst, also ein moderner Computer, ist unheimlich teuer. Eine staatliche Spieleförderung gibt es nicht. All das bremst natürlich die Entwicklung. Dabei würde es gerade den Ländern zugutekommen, wenn mehr Menschen in die Spieleentwicklung gehen würden. Das sagt Yogo Obi, der Studiochef aus Nigeria, den wir gerade schon gehört haben.
You know, my biggest motivation is creating a pathway for others to succeed.
Meine größte Motivation ist es, anderen den Weg zum Erfolg zu ebnen. Und ich bin nach Nigeria zurückgekommen, weil ich den Menschen die Möglichkeit geben wollte, neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich wollte Wirtschaftswachstum. In meinem Land und auf dem ganzen Kontinent gibt es viele Leute, die Spiele entwickeln wollen. Aber sie haben nicht die Mittel dazu, weil niemand eine Umgebung geschaffen hat, in der sie das tun können. Ich hatte das Gefühl, das ist etwas, was ich tun könnte. Ich will, dass die Leute Geld verdienen und ein gutes Leben führen können. Und eine globale Industrie ist viel widerstandsfähiger als die lokale Industrie, weil man nicht an bestimmte Länder gebunden ist.
Und es ist ja auch schon einiges passiert. Also die ersten afrikanischen Gaming-Studios, die haben ja bereits in den 90ern aufgemacht. Also es gibt Entwickler, es gibt Games aus afrikanischen Ländern. Wen haben denn die Entwicklerinnen und Entwickler am meisten im Blick in den afrikanischen Ländern? Geht es um den afrikanischen Markt oder geht es um den weltweiten Markt?
Grundsätzlich erstmal wollen sie alle Spielerinnen und Spieler ansprechen, das heißt global erfolgreich sein. Deshalb entwickeln die meisten Studios mittlerweile Mobile Games und PC-Spiele. Für den afrikanischen Markt selbst sind im Prinzip nur Mobile Games relevant. Beliebt sind in Afrika vor allem Free-to-Play-Spiele. Durchschnittlich geben die Afrikanerinnen und afrikanischen Spieler rund $6 pro Jahr für Spieler aus. Das sind ungefähr 5,60 Euro. Zum Vergleich, in Deutschland geben Gamer im Jahr 370 Euro aus. Also das zeigt aber eben auch, dass es sich für die Firmen aus Afrika lohnt, Spiele für den internationalen Markt zu machen, weil da einfach mehr Geld ist, mehr Geld für Spiele ausgegeben wird.
In Deutschland und in vielen westlichen Ländern ist es ja so, dass Studios schließen mussten in den letzten Monaten. Die Stimmung unter vielen Entwicklerinnen und Entwicklern ist eher verhalten. Wie blickt denn die afrikanische Gaming-Branche in die Zukunft? Was hast du da gehört?
Ich habe das Gefühl, dass da im Moment wirklich eine Aufbruchsstimmung herrscht, eine sehr positive Aufbruchsstimmung. Man will lernen, man will sich weiterentwickeln, man will sich vernetzen und zur globalen Spieleindustrie aufschließen mit den Mitteln, die man eben hat. Und Studioboss Yogo Obi, der sieht vor allem die Chancen auf dem Kontinent.
Kannst du diesen Optimismus nachvollziehen?
Auf jeden Fall, denn der Kontinent ist so reich an Geschichte, so reich an Geschichten, die in anderen Ländern völlig unbekannt sind. Und das hat für die globale Spielerschaft durchaus ihren Reiz. Tales of Kanzera Zao ist ein aktuelles Beispiel für ein Spiel, das inspiriert ist von afrikanischen Bantu-Erzählungen. Dieses Spiel ist in der Kategorie Games for Impact nominiert bei den Game Awards. Das ist einer der wichtigsten Preise, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Preis der Branche. Und allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Spiel gar nicht aus Afrika kommt, sondern von einem Briten entwickelt wurde, nämlich Aboubakar Salim. Seine Eltern und seine Vorfahren, die stammen aus Kenia. Und es zeigt eben, dass es weltweit ein großes Interesse an diesen Stoffen gibt, ne? An diesen afrikanischen Kulturen, Mythen und Erzählungen. Das sagte mir auch Bukola Akimbade, die Studiochefin aus Nigeria. Sie sagte, wir müssen unsere Geschichten erzählen, nicht nachahmen, was andere machen, sondern wirklich originär afrikanische Kultur in die Spiele einfließen lassen. Das sei zum einen ein wichtiges Zeichen für die Menschen aus Afrika selbst. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein der Menschen in den afrikanischen Ländern, gerade auch für die junge Bevölkerung. In vielen Ländern ist es nämlich immer noch so heute, dass die Produkte aus den USA oder Europa ein viel höheres Ansehen genießen als lokale Produkte. Und zum anderen sind afrikanische Stoffe der unique selling point für die afrikanischen Entwickler. Denn wer könnte Geschichten aus Afrika besser erzählen als die Menschen aus Afrika selbst?
Meine Kollegin Christina Reimann-Schneider hat recherchiert zur Entwicklung der Gaming-Branche in afrikanischen Ländern. Vielen herzlichen Dank, Christina.
Gerne.
Was ist erfolgreicher, Indiana Jones als Computerspiel oder die Indiana Jones-Filme oder The Last of Us? Ist das besser als Game oder ist The Last of Us als Serie besser? Wie ist das mit Pokémon? Viele Game- und Filmwelten verschmelzen immer öfter miteinander. Aus Spiel wird Film, aus Kino werden Games. Mittlerweile ist das so beliebt und erfolgreich und erzählerisch auch oft auf sehr hohem Niveau, dass es dazu jetzt eine neue Ausstellung gibt. Die ist zu sehen im Berliner Computerspielemuseum, heißt Screen Play. Und ich spreche jetzt mit dem Kurator, Matej Samide. Hallo.
Ja, hallo, vielen lieben Dank.
Was war denn genau Ihr Anliegen? Also wieso wollten Sie sich diese Verbindung zwischen Film und Games genauer anschauen?
Das liegt einerseits daran, dass ich beide Medien von klein auf liebe. Ich bin mit einer Liebe für Filme aufgewachsen, die mir von der Familie in den Schoß gelegt wurde, und mit einer Liebe für Videospiele, die wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass ich zu einer Alterskohorte gehöre, bei der einfach viel gespielt wurde und ich habe nie aufgehört zu spielen. Und das Thema Spiel und Film wird in den letzten Jahren ja immer größer. Videospiele zu Filmen und Filme zu Videospielen hatten ja lange Zeit den Ruf, eher B-Ware zu sein, eher mal so eine billige Verwurstung einer Lizenz. Und diesen Ruf legen sie jetzt langsam ab. Es gibt immer mehr hochkarätige Spiele, die wirklich, wirklich gut performen, die auf Filmen basieren. Und es gibt hervorragende Serien und Filme zu Spielen. Und dadurch, dass das Thema gerade so groß ist, kam mir die Idee, man könnte doch dazu eine Ausstellung machen. Ich bin dann an das Computerspielemuseum rangetreten, wo ich selber seit inzwischen 9 Jahren als Guide arbeite. Und dann sind wir im gemeinsamen Gespräch dazu gekommen, ja, diese Ausstellung ergibt Sinn. Es gibt auch sehr, sehr viel Material. Wir haben in der Recherche festgestellt, tatsächlich sehr, sehr viel, was man ausstellen kann. Und so ist langsam dann diese Ausstellung gewachsen, die jetzt eröffnet ist.
Und Sie schauen sich da ganz verschiedene Aspekte an, verschiedene Verbindungen zwischen eben Filmwelt, Gamewelt. Eine große Station, glaube ich, die Sie haben, ist Indiana Jones. Vielleicht eine der bekanntesten Film-Gaming-Figuren. Was erfährt man da über Indiana Jones bei Ihnen?
Ja, genau. Wir haben verschiedenste Stationen. Wir versuchen, die ganze Situation von allen Seiten zu beleuchten. Also nicht nur auf Spielverfilmungen und Filmversoftungen, sondern tatsächlich alle möglichen Perspektiven, die man draufnehmen kann. Indiana Jones ist natürlich auch ein Teil unserer Ausstellung, denn Indiana Jones war einer der ersten Filmhelden, der es in ein Spiel geschafft hat. Damals mit einer relativ direkten Umsetzung des ersten Filmes. Und das Spiel, das wir bei uns ausstellen, ist The Fate of Atlantis, weil es ein sehr früher Vertreter dessen ist, dass ein Spiel in einer Filmwelt spielt, aber nicht direkt auf einem Film basiert. In Indiana Jones and The Fate of Atlantis erlebt man ein Abenteuer, das man so nicht auf der Kinoleinwand gesehen hat, sondern ein Abenteuer, das für dieses Spiel geschrieben wurde. Aber man schlüpft eben in die Rolle von Indiana Jones, wie er auch in dem vor kurzem erst erschienenen Indiana Jones und der große Kreis, das ja momentan so ein bisschen die Medien dominiert. Mhm.
Das heißt, es geht Ihnen schon auch darum, wie diese zwei Medien, diese zwei künstlerischen Medien sich gegenseitig befruchten ohne dass es jetzt eine 1:1 Umsetzung ist, sondern auch, also was für Inspirationen da entstehen können von einem zum anderen.
Auf jeden Fall. Also wir gehen auch über dieses direkte Hin und Her weg. Wir haben zum Beispiel auch eine Station zu der Verbindung von Martial-Arts-Filmen und sogenannten Beat-em-up-Spielen, die sich eben in der Bildsprache sehr stark ähneln, auch wenn das Spiel, das ausgestellt ist, keine filmische Vorlage hat und auch nie verfilmt wurde. Aber Streets of Rage 2, das man spielen kann, bedient sich eben ganz stark an Sehgewohnheiten, die Menschen aus Kampffilmen kennen. Wir haben auch eine Station zu den sogenannten FMV-Games, wo man eigentlich einen interaktiven Film spielt, wo also nicht ein Computerspiel aus Pixeln und Polygonen gezeigt wird, sondern voraufgezeichnete Videosequenzen durchgespielt werden. Also diese Verbindungen sind auf allen Ebenen und wir versuchen so viel wie möglich davon abzudecken.
Und Sie schauen Ihre Ausstellung ja auch über den europäischen, westlichen Gaming-Horizont hinaus. Wir haben ja auch gerade schon gesprochen über Game-Entwicklung in Afrika. Und Sie haben auch eine Station zu einem Game aus Indien und die Verbindung zu Bollywood. Was ist das für eine Verbindung?
Ja, es war uns tatsächlich ein Anliegen, nicht nur die Spiele und Filme zu zeigen, die wir alle erwarten würden in so einer Ausstellung und so ein bisschen die Hollywood-Zentrigkeit, die natürlich so eine Ausstellung einfach hat, zu brechen. Einerseits eben auch durch kleinere lokale Sachen wie Bernd das Brot in Deutschland, aber eben auch in die Welt hinausschauen. Natürlich ist Japan stark mit Franchises wie Pokémon und generell mit den ganzen Nintendo-Titeln. Aber gerade Bollywood und das indische Kino sind ja in den letzten Jahren auch hierzulande immer populärer. Und natürlich gibt es auch in Indien eine Spieleindustrie, die Spiele zu Filmen macht. Es gibt eine Filmindustrie, wo Filmschaffende sich an Computerspielen inspirieren, von Computerspielen inspirieren lassen. Das Spiel, das wir als spielbar ausstellen, ist ein Spiel zum Film Ra One. Was ganz spannend deswegen ist, weil tatsächlich der Film Ra-One mit dem Medium-Computerspiel spielt. Also Computerspiele spielen einen sehr zentralen Punkt in diesem Film und dann wurde basierend auf diesem Film nochmal ein Spiel zu dem Film erstellt. Also das ganze Medium wird zu einem großen Kreis, der sich quasi gegenseitig befruchtet. Und was wir eben vor allem zeigen wollen den BesucherInnen aus Europa ist eben, ja, dass diese Medien gibt es auch überall auf der Welt, diese Verbindungen gibt es überall auf der Welt. Wir haben tatsächlich auch nach afrikanischen Filmen und Spielen geschaut, leider in unserer Recherche nichts gefunden. Wir wollten so viel wie möglich aus der Welt darstellen, aber leider sind mir keine afrikanischen Spiele mit Filmlizenz bekannt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, vielleicht müssen wir uns das hier auch nochmal anschauen, wenn wir da weiter drüber sprechen, auch bei uns hier im Kompressor. Wir haben ja auch gerade schon gehört, was die afrikanische Gaming-Industrie angeht. Da gibt es viele Herausforderungen, wenig Ausbildungsmöglichkeiten und trotzdem gibt es da aber auch viele, die ganz viel Potenzial sehen und daran arbeiten, das auszuschöpfen. Haben Sie sich vielleicht auch nochmal näher mit der indischen Gaming-Branche jetzt befasst für die Ausstellung? Wissen Sie da mehr drüber, was für Potenzial es da gibt, was für Probleme es da gibt?
Nein, also die tieferen Einblicke fehlen mir da tatsächlich. Was uns aufgefallen ist, auf die Spiele blickend, die zu Filmen aus Indien entstehen, war, dass sie sehr mobillastig sind. Das ist ein wenig überraschend, aber trotzdem hatten wir das nicht mitgedacht, weil natürlich die Spielendenschaft in Indien noch mal stärker auf Smartphones unterwegs ist als auch hierzulande. Und natürlich entwickelt dann auch die Szene, die für ein hauptsächlich indisches Publikum entwickelt, vor allem Spiele für das Smartphone. Das hat uns tatsächlich vor ein paar Herausforderungen gestellt, denn Smartphone-Software wird ja oft geupdatet und wenn dann das Spiel nicht geupdatet wurde, ist es sehr schwer möglich, dieses Spiel auf einem neueren Smartphone, auf einem neueren Tablet zum Laufen zu bekommen. Auch deswegen die Wahl für Ra One, denn Ra One ist für die PlayStation 2 erschienen, also eine Plattform, die man im Computerspielemuseum vorrätig hat. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem sich Spielebewahrende viel konfrontiert sehen und damit natürlich auch das Computerspielemuseum, das gerade auf dem Mobile-Markt Spiele verschwinden und es sehr schwer ist, für die Nachwelt zu bewahren, weil sie einfach nicht mehr spielbar sind.
Aber interessant finde ich schon, dass Sie ja jetzt auf Ra One gestoßen sind durch Ihre Recherchen. Also, dass es durchaus möglich ist, auch hier in Deutschland den Blick zu weiten und über den Horizont hinauszuschauen. Fehlt das hier manchmal? Haben Sie das Gefühl, die globale Gaming-Perspektive, davon könnte man eigentlich noch mehr einnehmen?
Ich glaube, das Problem ist ähnlich wie beim Film einfach eine starke westliche und vor allem US-amerikanische Dominanz. Die ganz, ganz großen Titel, von denen wir viel lesen, von die wir viel sehen, die sich millionenfach verkaufen, in denen auch Millionen an Geld, an Budget stecken, die kommen eben hauptsächlich von amerikanischen, japanischen, immer mehr auch chinesischen Unternehmen. Und die Szene im Rest der Welt ist eben eine eher kleine. Wenn man aber seinen Blick ein bisschen schweifen lässt auf die sogenannte Indie-Game-Szene, dann wird man durchaus weltweit fündig und auch tatsächlich sehr erfolgreiche Spiele aus allen Teilen der Welt kommen einem dann unter. Das heißt, ich glaube, es gibt eine florierende Szene weltweit. Es ist nur eben so, dass man auf den Indie-Markt blicken muss, die kleineren Titel blicken muss. Und das ist natürlich auch dann bei den Spielverfilmungen so eine Sache, weil das sind halt meistens Lizenzumsetzungen. Das heißt, da ist eine ganze Menge Geld im Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch ein kleineres Studio wahrscheinlich eher nicht die Finanzen hat, sich eine Lizenz zu holen und deswegen eher keine Spieleverfilmung macht. Und das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass dann diese Umsetzungen eher bei den großen Studios landen und die großen Studios eben immer noch eher in den USA, Japan und China angesiedelt sind und eben Europa.
Das sagt Matej Samide, Kurator der Ausstellung Screen, Play, Kino und Computerspiel, ist zu sehen im Computerspielemuseum in Berlin und läuft dort mindestens noch bis nächsten Mai. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Samide.
Vielen lieben Dank für die Einladung.